Sie nehmen Kolosserbrief, fangen ein neues Buch an heute Abend. Ein weiteres wunderbares Buch. Sind alle gut? Kolosserbrief ist ein besonders schönes Buch, weil wir hier Jesus sehen. Konzentriert sich auf Jesus. Und das ist derjenige, den wir in unserer Mitte haben wollen, auf den wir ausgerichtet sein wollen. Das ist ein wichtiges Buch für uns. Hört für uns heute in unserer heutigen Welt. Ich denke, viele Dinge werden hier angesprochen, die sehr, sehr gut auf uns passen. Auf unsere Kultur, auf die Religionen, die die Leute sich selbst schnitzen, auf die falschen Lehren, die herumschwirren, auf die Sekten. Es ist wichtig, dass wir unser Haupt Jesus kennen. Er ist wirklich das Zentrum unseres Lebens und unseres Glaubens. Die Stadt Kolossee, die liegt in Phrygien oder lag in Phrygien in Kleinasien. Wenn ihr eine Karte habt oder die Karte in eurem Gedächtnis habt, in Kleinasien an der Küste ungefähr ist die Stadt Ephesus. Und dann, wenn wir ungefähr 150 Kilometer nach rechts gehen, nach Osten, sind da drei Städte. Da ist Kolossee und Laodicea und Hierapolis. Das waren alle drei wichtige Städte. Zur Zeit des Paulus war Kolossee ein bisschen zurückgefallen hinter die anderen Städte. Es war eine eher kleinere Stadt, aber eine sehr wohlhabende Stadt. Wenn ihr euch noch daran erinnert, dass der Paulus auf seiner dritten Missionsreise eine ganz schön lange Zeit dort in Ephesus verbracht hat. Um die 3 Jahre. Und er hat dort gelehrt, täglich. Und ohne Zweifel sind das Evangelium von diesem Zentrum von Ephesus hinausgegangen, in diese umliegenden Städte. Und ich glaube, dass zu dieser Zeit wohl diese Gemeinde in Kolossee und in diesen anderen Städten dort gegründet wurden. Der Paulus selbst war nie selbst dort. Im Vers 7 lesen wir davon, dass der Epaphras diese Gegend evangelisiert hat. Wir lesen auch davon, dass er in Hierapolis und in Laodicea den Dienst hatte. Und vielleicht ist der Epaphras beim Paulus in Ephesus zum Glauben gekommen und ist von Paulus dort bejüngert worden, während der Zeit, wo er dort war. Und dann ist er hinausgegangen, hat diese Gegend von Phrygien evangelisiert. Zu dem Zeitpunkt, als der Paulus den Kolosserbrief schreibt, ist der Epaphras bei ihm in Rom. Wieder so ein Brief, der aus dem Gefängnis geschrieben wurde, aus seiner ersten Gefangenschaft. Ist der Epheserbrief, der Kolosserbrief, der Philipperbrief kommt zuerst. Epheser, Philipper, Kolosser und der Philemonbrief sind diese Gefängnisbriefe, wie wir sie auch nennen. Wurden geschrieben während dieser ersten Gefangenschaft, wo der Paulus in Rom war. Es war etwa 62 nach Christus. Die Gemeinde dort in Kolossee war jetzt ungefähr 5-6 Jahre alt. Die haben sich im Haus von Philemon getroffen. Dessen Sklave, der davon gelaufen ist, der Onesimus, war auch beim Paulus in Rom. Dort zum Glauben gefunden. Und der Paulus wird ihn zurückschicken mit dem Philemonbrief. Ein Brief an den Philemon persönlich. Der bittet ihn, noch wieder aufzunehmen. Als seinen Bruder, diesen Sklaven, der ihm davon gelaufen ist. Und wahrscheinlich sind der Philemon und der Tychikus, den wir schon in den letzten beiden Briefen gesehen haben, gemeinsam zurückgereist. Und der Tychikus hat die Briefe mitgenommen an die Epheser, an die Philipper und an die Kolosser. Die Briefe wurden alle zur selben Zeit geschrieben. Wenn ihr die schon gelesen habt, dann ist euch sicher aufgefallen, dass der Epheserbrief und der Kolosserbrief sehr große Ähnlichkeiten aufweisen. Die gehören in einem gewissen Sinn zusammen. Gut, er hat sie zum selben Zeitpunkt geschrieben. Aber in beiden geht es um Christus und um seine Gemeinde. Im Epheserbrief war die Betonung mehr auf uns, auf seinem Leib, auf der Gemeinde, von der Jesus das Haupt ist. Im Kolosserbrief hier wird die Betonung mehr auf dem Haupt sein, dem Haupt der Gemeinde Jesus Christus. Diese beiden Briefe gehören zusammen, die ergänzen sich. Noch in einer anderen Weise, der Kolosserbrief ist im Bezug zum Epheserbrief ungefähr das, was der Galaterbrief in Bezug zum Römerbrief ist. Römerbrief, Epheserbrief, das waren Briefe, wo der Paulus gelehrt hat. Das waren positiv, wo er einfach die Dinge dargelegt hat. Und dann im Galaterbrief, wir wissen, da kamen die gesetzlichen rein und der Paulus musste korrigieren, genauso im Kolosserbrief. Epheserbrief hat der Paulus gelehrt, im Kolosserbrief muss er was korrigieren. Wir werden sehen, dass sich da eine falsche Lehre, eine Irrlehre eingeschlichen hat in dieser Gemeinde. Und die ist ein Anlass dieses Briefes. Korrektur von Irrlehren. Es war so eine sehr seltsame Mischung, diese Irrlehre dort in Kolossee. Das war so eine Mischung, die eigentlich gar nicht wirklich zusammenpasst. Von gesetzlichem Judentum und dann auf der anderen Seite jüdische Gesetzlichkeit, ihr kennt das, wir haben das angesehen, Galaterbrief. Da geht es um Beschneidung und was wir essen und um Feste. Und die haben das auf der anderen Seite, war da noch ein Aspekt von einer, so eine frühe Form von der Gnosis. Das war so eine östliche, mystische Geheimlehre. Das Wort Gnosis bedeutet Erkenntnis. Wir verwenden das Wort Agnostiker manchmal, das ist einer, der keine Erkenntnis hat. Einer, der sagt, ich weiß nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Wir nennen die Agnostiker. Im Lateinischen heißt Agnostiker Ignoramus. Das ist, was diese Menschen sind Ignoranten. Und Gott hat gesagt im Psalm 19, die Himmel verkünden seine Herrlichkeit. Römerbrief Kapitel 1, dass jeder Mensch erkennen kann, dass Gott existiert. Also Menschen, die sagen, dass sie Agnostiker sind, dass sie nicht wirklich wissen, das sind eigentlich Ignoranten. Gott existiert, Gott spricht. Aber diese Gnosis, ich habe es nicht gehört. Einen guten Witz verpasst. Ah, hinterher, okay. Diese Gnosis war eine Geheimlehre. Da gab es diese Erleuchteten, die gesagt haben, wir haben die Erkenntnis. Und die haben diese Erkenntnis weitergegeben. Das war so eine geheime Sache, eine mystische Sache. Bei diesem ganzen System ging es nicht darum, von Sünde frei zu werden, worum es eigentlich geht im Leben, worum es eigentlich im Evangelium geht, sondern es ging um Erkenntnis, Erlösung durch Erkenntnis. Die hatten ein System, das gnostische System war zweigeteilt. Da gab es den geistlichen Bereich und dann gab es den weltlichen, den materiellen Bereich. Ihr müsst euch da eine Trennlinie vorstellen in euren Gedanken. Der geistliche Bereich, das war das Gute, das war das Licht. Der materielle Bereich, das war böse. Materie ist böse, Materie ist schlecht. In diesem oberen Bereich, da gab es irgendwo einen guten Gott. Und aus diesem guten Gott sind dann nicht wirklich geschaffen, aber so andere Wesen hervorgegangen, so Geistwesen, Engelwesen können wir sagen vielleicht. Und die hatten so verschiedene Namen, zum Beispiel Erkenntnis wäre ein Wesen gewesen oder die Weisheit verkörpert oder auch der Christus wäre ein solches Engelwesen, so ein geistliches Wesen gewesen, da oben in diesem guten Bereich. Wir werden sehen, wenn wir den Kolosserbrief studieren, dass der Paulus immer wieder diese Worte verwenden wird, wie Erkenntnis oder Weisheit oder Fülle. Er nimmt diese Worte der Gnostiker und füllt sie mit dem richtigen Inhalt. Wird uns zeigen, dass Jesus eigentlich das Ganze ist. Irgendwann gab es auch in diesem gnostischen System einen Fall, wo irgend so ein Engelwesen aus diesem oberen Bereich hinuntergefallen ist auf diesen materiellen Bereich. Oder ist eigentlich falsch, hinuntergefallen. Der ist gefallen und hat dann das Materielle erschaffen. Deswegen ist das Materielle böse. Er hat die Welt erschaffen, die Dämonen erschaffen, den Menschen erschaffen. Das war ein böser Schöpfergott. Das ist wichtig zu sehen, der Gott in diesem gnostischen System ist nicht unser Gott, sondern ein böser Schöpfergott. Er wurde oft Demiurg genannt. Und er hat die Welt und den Menschen und die Materie geschaffen. Der Mensch in diesem System war in seinem materiellen Leib eingesperrt. Aber doch war dieser Lichtfunke da. Dieser göttliche Lichtfunke in ihm. Und das war die Aufgabe von dem Christus. Das kleine Engelwesen da oben, das geistliche Wesen Christus ist gekommen, um diesen Erleuchteten, den Gnostikern, Erkenntnis zu offenbaren. Erkenntnis, wie sie zurückkommen können aus diesem Gefängnis des materiellen Leibes in die Geistwelt, wo sie hingehören. Christus ist in diesem System ein Geist, nicht Mensch. Jesus war nicht Mensch für sie. Das war irgendwie so mehr ein Phantom. Wenn der auf den Strand gegangen ist, hat er keine Fußspuren hinterlassen. Oder manche haben geglaubt, dass als Jesus getauft wurde, der Mensch Jesus ist dieses Geistwesen Christus über ihn gekommen und dann vor seiner Kreuzigung hat er ihn wieder verlassen. Zeugen Jehovas lernen etwas sehr Ähnliches. Das System kommt euch sicher bekannt vor. Das New Age, darum geht's. Diese ganze Esoterik, dieser Lichtfunke in dir, der durch Erkenntnis irgendwie was Mystisches zurück muss. Wie der E.T. will nach Hause telefonieren, der kleine Lichtfunke. Die ganzen New Age-Religionen, die Mormonen, haben auch ein sehr ähnliches System, die Zeugen Jehovas, Anthroposophen. Auch manche World Faith Teaching, manche Lehrer gehen so in die Richtung, ihr seid kleine Götter.
Obwohl es in der Bibel steht.
Ja, aber nur hat es einen ganz anderen Kontext.
Und nicht vergessen Dermatologie.
Was?
Dermatologie.
Das habe ich noch nie gehört. Hautkrankheit. Das ist sicher ein Teil davon, wenn die Gnostiker sich den Stress gemacht haben, der Lichtfunke muss wieder nach Hause, Stress verursacht, Pickel und da ist der Kontext. Jede Weltanschauung hat praktische Auswirkungen. Was wir glauben, was wir denken, so werden wir leben. Und so ist es auch mit diesem gnostischen System. Deswegen ist so Irrlehren so gefährlich. Gerade mit dem, was sie mit Jesus gemacht haben. Wir haben gesagt, Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und was die Gnostiker gemacht haben, sie haben uns im Prinzip enthauptet. Was passiert mit einem Leib, der enthauptet wird? Er stirbt. Deswegen war diese Irrlehre so gefährlich. Da ging es ums Eingemachte. Um das Zentrum, wirklich. Um Jesus selbst, um das Haupt seiner Gemeinde. Deswegen war es so gefährlich. Aber zwei praktische Auswirkungen. Wie wir denken, so werden wir leben. So auch mit den Gnostikern. Sie haben gesagt, ihr Lichterfunke, das Geistliche ist gut, aber das Materielle ist böse. Und da gab es zwei Strömungen. Die einen haben gesagt, weil das Materielle böse ist, müssen wir uns enthalten davon, das ablegen. So einen asketischen Lebensstil. Leibfeindlichkeit. Ja, ist nicht wirklich biblisch. Die Bibel sagt uns, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ist geschaffen von Gott, ist nicht böse. Ja, wir haben unsere sündige Natur, wir sind gefallen. Und nicht in sich schlecht. Das eine war diese strenge Askese, dieses Verleugnen von allem Materiellen, Loslösen von allem Materiellen, und wir sehen das heutzutage. Die andere Strömung, die haben gesagt, nachdem das Materielle sowieso böse ist und wir der Lichterfunken sind, der auf dem Weg nach Hause ist, ist es eigentlich egal, was wir mit unserem Leib tun. Und die haben die Sau rausgelassen. Das waren die, die sich ihren Lüsten freien Lauf gelassen haben und ja, wildes Leben geführt haben. Zwei Auswirkungen, die beide nicht biblisch sind. Aber wie immer wir denken, so werden wir leben. Und dieses seltsame System, das haben die alles mit jüdischer Gesetzlichkeit vermischt. Passt eigentlich gar nicht so wirklich zusammen, aber es war so eine, mit Fremdwort, sagt so eine synkretistische Religion. Die haben sich ihre eigene Religion zusammengeschnitzt, die Leute dort. Sind die Lehrer, die gekommen sind, gesagt haben, wir haben die geheime Erkenntnis. Jesus, das ist ganz okay, mit Christentum, so christliches Mäntelchen umgehängt, das ist ganz gut, aber wenn du wirklich geistig sein willst, wenn du wirklich eingeweiht sein willst, dann brauchst du unsere tiefere Erkenntnis, musst zu uns kommen. Genau, es kommt uns auch bekannt vor, auch heute. Ganz New Ager, gibt überall diese Gurus, diese Medien, die diese besonderen geistlichen Offenbarungen haben, ein typisches Zeichen für Sekten. Es war, wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, vielleicht so ein bisschen gesetzliches Judentum vermischt mit Buddhismus und ein bisschen christlichen Vokabeln drumherum gehangen. Selbe Religion zusammengeschnitzt. Es war sehr modern, sich die eigene Religion zu schnitzen. Ich glaube, deswegen ist der Kolosserbrief sehr aktuell. Wie gesagt, die Zeugen Jehovas, ich habe erst vor 2 Wochen wieder einen getroffen auf der Straße. Die erzählen die seltsamsten Dinge über Jesus. Ist auch mehr so dieses Christusprinzip. War nicht wirklich Gott, der Mensch geworden ist. Er war irgendwie so der Bruder von, oder er war der Erzengel Michael. Irgend sowas in die Richtung. Sehr verdrehtes Bild. Ist nicht unser Jesus, ist nicht unser Gott. Ist nicht das Evangelium. Paulus verwendet diese Vokabeln. Erkenntnis und Fülle und die Mächte und Gewalten und das Geheimnis. Worte, die diese Gnostiker verwendet haben, aber er füllt sie mit dem richtigen Inhalt. Und er wird sagen, Jesus ist die Antwort. Jesus ist derjenige, den wir brauchen, und er gibt uns ein klares Verständnis von dem, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. Er sagt uns, er ist das Haupt der Gemeinde, er ist der Höchste, er ist der Größte, er ist derjenige, der die Trennung zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen überwunden hat. Er ist die Antwort. Und in ihm, sagt er, sind wir zur Fülle gebracht. Wieder, wir brauchen unserer Beziehung mit Jesus nichts hinzuzufügen. Person Jesu und sein Werk für uns, das ist alles, was wir brauchen. Und im Vers, im Kapitel 2, im Vers 8, warnt da die Kolosser. Und er sagt, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und deren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt, und nicht Christus gemäß. Und er zeigt uns wie in keinem anderen Buch, wie wunderbar Jesus ist und wer er ist. Kapitel 1, Vers 19. Sagt, es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Vorher sagt ihm Vers 18 schon, damit er in allem Vorrang habe, und die ganze Fülle gefiel es, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Kapitel 2, Vers 3. Geht es wieder um den Christus, und er sagt weiter, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Er ist die Antwort. Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. 2 wichtige Wahrheiten hier. Vielleicht ein Schlüssel für diesen Epheserbrief. Ah, Entschuldigung, Kolosserbrief natürlich. 2 Dinge, er sagt, die ganze Fülle Gottes ist in Christus Jesus. Jesus ist Gott. Die ganze Fülle Gottes wohnt in ihm. Und das Zweite, was uns da gesagt hat im Vers 10, ist, die Fülle Christus ist in uns. In ihm sind wir zur Fülle gebracht. Ganze Fülle ist in Jesus, Jesus wohnt in uns, also haben wir in ihm die ganze Fülle. Das ist ein Schlüssel dieses Briefes, das ist die Antwort auf diese Irrlehre. Jesus, ihn kennen, wie er wirklich ist, ist die Antwort des Paulus. Ja, Epheser, ihr müsst Jesus kennen, dann fallt ihr nicht rein. Das ist die Wahrheit, ihn kennen. Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und weiter unten sagt er in Johannes 8, wenn der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Er ist die Antwort, wir müssen uns nicht zu Gott hinarbeiten, wie in diesem System. Heute schauen wir uns die Einleitung an. Einleitung und Fürbitte des Paulus für die Gemeinde. sind die ersten 14 Verse. Zuerst dankt er Gott, dann bittet er für die Kolosser und am Ende sagt uns, dass wir in Jesus die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Er ist derjenige, der uns erlöst hat. Und dann ab Vers 15, den Rest im Kapitel 1, wird der Paulus uns Jesus zeigen. Er, wer ist, der uns erlöst hat? Die Wahrheit über ihn. Kapitel 2 wird er über die Irrlehre sprechen und das korrigieren. Das ist der erste Teil, wie im Epheserbrief ja schon. Wir haben den lehrhaften Teil, sind die ersten zwei Kapitel. Aber dann noch einen praktischen Teil. Kapitel 3 und Kapitel 4 wird der Herr wieder durch den Paulus drüber sprechen, wie wir praktisch leben können als Christen unser Leben. Wie gesagt, Weltanschauung hat immer zwei Teile. Das, was wir glauben, aber wie wir glauben, so werden wir leben. Und so, wenn wir das Richtige glauben, werden wir richtig leben. Wenn wir die Lüge glauben, werden wir falsch leben. Paulus korrigiert beides hier. Zeigt uns die Wahrheit. In beiden Bereichen. Fangen wir an, in Vers 1 zu lesen. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder. Diesen Brief beansprucht der Paulus wieder sein Apostelamt. Er wird hier einen Brief der Korrektur schreiben. Und er sagt, hey, ich schreibe mit der Autorität eines Apostels. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Bruder, den heiligen und gläubigen Brüdern in Christus zu Kolossee. Wieder sehen wir, dass heilig sein gleich gläubig sein ist. Oder umgekehrt. Gläubig sein heißt heilig sein. Wie werden wir heilig vor Gott? Durch Glauben an Jesus Christus. Durch Glauben in ihm. Wenn du Jesus kennst, wenn du ihm vertraust, bist du ein Heiliger. In Gottes Augen. Und er sagt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater. Dieser typische Gruß. Gnade, Charis, wie sich die Griechen begrüßt haben. Und Friede, Shalom, haben die Juden gesagt. Der Paulus nimmt beides zusammen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Und es gehört beides zusammen. Wir erfahren Gottes Frieden, wenn wir seine Gnade kennenlernen. Und er sagt, Frieden von Gott, unserem Vater. Das ist der einzige, wo wahrer Friede herkommt. Wir Frieden haben mit Gott, mit ihm. Jetzt beginnt der Paulus zu beten. Paulus ist uns ein Vorbild. Paulus betet ständig. Ist euch das aufgefallen, diese letzten Briefe, wo wir durchgehen? Fast jedes Mal am Anfang, Paulus fängt an zu beten. Er denkt an die Leute, denkt sich, ah, Gott inspiriert ihn, sagt, ich soll einen Brief schreiben. Denkt an die Leute und das Erste, was er tut, ist, er betet. Er betet ständig. Ist ein Vorbild für uns. Wir müssen es viel mehr tun. Wäre es nicht toll, wenn immer wir an jemanden denken, an einen Bruder oder eine Schwester, wenn wir beten würden für sie. Ich weiß, ich muss noch so viel mehr lernen. So viel mehr wachsen in dem. Paulus betet. Ständig, wir müssen es auch. Und er fängt an mit Danksagung. Er dankt, er sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Auch da ist er ein Vorbild für uns. Ich denke, die meisten von uns, wir tendieren dazu, uns zu beschweren. Wir kommen zu Gott und beschweren uns. Und jammern. Oder wir kommen zu ihm, wenn wir was brauchen. Paulus dankt. Wir müssen jetzt noch so viel mehr lernen, dankbar zu sein. Wirklich diese guten Dinge zu sehen. Und Paulus hätte sich einfach beschweren können. Hätte sagen können, hey, diese Irrlehrer dort, warum sind die da, was soll das Ganze? Er fängt an mit Danksagung. Und wirklich, er sagt einige sehr positive Dinge hier über diese Gemeinde. Er dankt für drei Dinge. Vorher sehen wir aber noch zwei Beziehungen. Er sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir sehen unsere Beziehung zum Vater. Ist es wunderbar, dass wir Gott unseren Vater nennen dürfen? Warum können wir das? Weil er der Vater von Jesus ist. Und wir sind in Jesus. Er ist der eingeborene Sohn, der einzige eingeborene Sohn, aber wir sind adoptierte Söhne und Töchter. Johannes sagt, im Johannesbrief im Kapitel 3, sagt, seht, was für eine Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir seine Kinder heißen sollen. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Wir dürfen Abba, Vater sagen zu ihm: Du kannst Gott kennen, du kannst mit Gott leben, wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Und das ist eine wunderbare Sache. Jetzt, das beginnt jetzt hier. Das ist ein großer Unterschied zu den Religionen. Die Religionen, wie dieses gnostische System oder alle Religionen, geht es immer darum, du musst dich zu Gott hinarbeiten. Dieser Lichterfunke muss den Weg nach Hause finden. Durch Meditation oder gute Werke oder Reinkarnation, wie immer, aber du musst dich zu Gott hinarbeiten. Du musst. Es liegt an dir. Christentum ist umgekehrt, das sagt uns die. Jesus hat den Preis bezahlt. Nimmst es an, du kannst Beziehung haben jetzt. Das ist eine wunderbare Nachricht. Wir können jetzt mit Gott leben. Wir können ihn jetzt unserem Vater nennen. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren, da war ich auch in Kärnten da am Schloss. Und die Sissi, wer sie kennt, von der Gemeinde dort im Spital, die hatte eine Bekannte, deren Sohn total in so einem New Age-Kram drinnen war. Astrologie und Karten legen und Pendeln und Wahrsager und das ist ziemlich okkultes Zeug auch, sehr schräg. Und der Typ war wirklich gelähmt. Wie gesagt, wir können diese Dinge nicht theoretisch nur denken, wie wir glauben, so werden wir leben. Dieser junge Mann war gelähmt, hat nicht gearbeitet, ist nur daheim rumgehangen, hat verrücktesten Visionen, so okkulte Visionen, denke ich, gehabt, Albträume in der Nacht und am Tag war er dann müde und ist einfach rumgehangen. Und ich war gerade dort am Schloss und die Freundin von der Sisi, die hat mich gefragt, hey, kannst du vielleicht mitkommen und mit dem mal reden, vielleicht mit ihm beten, mal gucken, ob du dem irgendwie helfen kannst. Und ich habe mit dem jungen Mann geredet und der war so begeistert von all diesen Erfahrungen, diesen geistigen Erfahrungen, die er hatte, obwohl manche sehr Albträume waren, sehr furchteinflößend waren. Er hat mir erzählt von Astrologie und was er da nicht rausfinden kann und sein Leben und bla bla und wie Gott führt und die Offenbarungen, die er hat und wie er sich zu Gott hin, wie er näher zu ihm kommt durch diese Praktiken und das Zeug. Und ich habe ihm letztendlich gesagt, habe gesagt, hey, du kannst jetzt Beziehung mit ihm haben. Warum willst du dich zu ihm hinarbeiten? Warum willst du das Ganze, wenn du zu Gott kommen willst? Das ganze Zeug. Die haben gesagt, weißt du, was Jesus dir anbietet? Vertrauen und du kannst jetzt Beziehung haben. Nicht irgendwann. Nicht hochgeboren. Hochgeboren werden, wiedergeboren, er war in diesem ganzen Zeug drinnen. Er sagt, nee, jetzt Vergebung und gleich Beziehung mit ihm. Bis in Ewigkeit. Das ist eine gute Nachricht, die wir haben. Freiheit. Ich bin froh, dass ich Jesus jetzt kennen darf, dass ich ihn jetzt erfahren kann. Nicht in meinem 200. Leben, falls ich irgendwann mal perfekt wäre. Das ist das Komische an dieser Philosophie. Ich meine, jedes Baby, das geboren wird, ist genauso blöd wie jedes andere. Falls es sowas wie Wiedergeburt geben sollte, woran ich nicht glaube. Es bringt eigentlich nichts. Niemand nimmt sich was mit aus dem letzten Leben. Komisch, ha? Wenn nicht irgend so ein Eingeweihter, so ein Guru kommt, der dir sagt, was du im letzten Leben warst. Es hilft dir viel, hey, du warst eine Kuh. Warst nicht brav, jetzt bist du wieder Mensch. Du bist genauso blöd wie jeder andere. Wir werden nie vollkommen werden. Ich habe noch nie einen vollkommenen, perfekten Menschen gesehen. Das Ganze funktioniert nicht. Was wir brauchen, ist Vergebung. Wir brauchen Jesus, wir brauchen Erlösung von unseren Sünden. Aber in ihm können wir jetzt Beziehung mit dem Vater haben. Wir dürfen Vater sagen zum allmächtigen Gott, der uns geschaffen hat. Eine zweite Beziehung sehen wir im Vers 3. Und das ist die Beziehung mit Jesus. Das heißt hier von unserem Herrn Jesus Christus. Ist auch manchmal gut, dass wir uns daran erinnern. Jesus hat seine Jünger, seine Brüder genannt. In Johannes 15 hat er gesagt, ich nenne euch nicht mehr meine Knechte, sondern meine Freunde. Aber hier sehen wir, dass Jesus auch unser Herr sein will. bezeichnet die Beziehung der Herr Jesus Christus. Wir verwenden es manchmal wie ein Name. So wie in Österreich mit den ganzen Titeln. Österreich ist der Titel schon fast so ein Teil vom Namen. Das ist so furchtbar. Überbleibsel aus der Monarchie, denke ich. Aber in Österreich, wenn ich ein Brief bin, ich bin immer der Herr Magister Weber. Und wenn die Leute das wissen, dann sagen sie, guten Tag, Herr Magister. Denk mal, hey, mein Name ist nicht Magister, das ist irgendein eine Alterserscheinung. Dann haben sie die ganzen Titel, Herr Doktor, der Herr Diplom-Ingenieur, und dann gibt es die wirklichen Alterserscheinungen, die Beamtenlaufbahn einschlagen. Die kriegen dann, irgendwann werden sie Hofrat und halt diese Überbleibsel aus der Monarchie. Die haben die Beamten damals nicht gut bezahlt, aber dafür haben sie ihnen einen Titel gegeben, worauf sie stolz sein konnten. Und manche Leute reden mit Jesus so. Wir reden oft Herr, und als ob das sein Name wäre. Ne? Ist eigentlich sein, bezeichnet die Beziehung mit uns. Jesus ist sein Name. Jesus, Jahwe ist Errettung. Christus ist seine Aufgabe, seine Mission. Der Messias, der Erlöser. Aber Herr ist sein Titel. Bezeichnet unsere Beziehung mit ihm. Und Jesus will der Herr in unserem Leben sein. Nicht nur unser Erlöser, auch unser Herr. Manche Christen verwässern das. Und haben diese ganzen komischen Diskussionen, ob es möglich ist, gerettet zu sein und trotzdem Jesus nicht als Herrn anzunehmen. Ja, was für ein Schwachsinn. Jesus sagt, wenn wir ihn einladen in unser Leben, dann ist das die Beziehung. Er will unser Herr sein. Er will unser Leben haben. Wir laden ihn ein als unseren Erlöser und als unseren Herrn. Manchmal versuchen wir das umzudrehen. Es gibt eine ganze Theologie. Sagen, wenn ich im Glauben nur beanspruche, das und das, was ich will, dann muss Gott mir das geben. Ich mache mich selbst zum Herrn und er ist mein Laufbursche. Oder wie der Paulus, ich denke in der Apostelgeschichte, wo er da Hunger hat und am Dach liegt und Gott schenkt ihm diese Vision von diesem Segel, was herunterkommt, diesen unreinen. Der Petrus, habe ich gesagt Paulus? Entschuldigung, der Petrus natürlich. Petrus in Joppe. Und dieses Segel kommt runter mit diesen unreinen Tieren. Und der Herr sagt, schlag dir und iss, Petrus. Und der Petrus sagt, niemals in meinem Leben habe ich was Unreines gegessen. Sagt, nein, Herr. Es passt nicht wirklich zusammen, zu sagen, nein, Herr. Wenn er der Herr ist, dann müssen wir sagen, ja, Herr. Das passt. Wenn wir sagen, nein, dann können wir eigentlich nicht sagen, Herr. Entweder ist der Chef oder ist es nein. Ich denke, manchmal machen wir es auch so mit unserem Herrn. Er sagt was zu uns und wir sagen, ich weiß nicht. Er will der Herr sein in unserem Leben. Ich glaube, das ist der Grund, warum die meisten Menschen ihn ablehnen. Oder der Hauptgrund, warum Menschen Jesus ablehnen. Weil er Herr sein will in unserem Leben. Die Menschen wollen ihr eigener Herr sein. Die Menschen wollen ihr eigener Gott sein. Das ist dieser ganze Kampf, was Satan gesagt hat. Ich werde mich erheben, ich will sein wie Gott. Das war der Grund, warum er gefallen ist. Die Menschen sagen das heute noch. Ich will nicht Gott nachfolgen, schon gar nicht, wenn er eine Person ist, einen Charakter hat, einen Maßstab von richtig und falsch. Ich will das nicht, ich will mein eigener Herr sein. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Menschen Jesus ablehnen. Hat vor einiger Zeit wieder mit so einem jungen Mann in Grünstadt geredet und er hat all diese intellektuellen Evolutionen und bla bla bla, diese ganzen intellektuellen Probleme, ich kann nicht glauben. Und dann haben wir ein bisschen geredet und ich konnte ihm alles widerlegen eigentlich und zeigen, dass es nicht wirklich Sinn macht, was er da glaubt und ihm zeigen, wie Jesus wirklich die Antwort ist und das, was die Bibel uns sagt, wirklich Sinn macht und es rational ist, vernünftig ist zu glauben. Und er hat immer wieder diesen Sprung rausgemacht. Na, aber trotzdem. Ja, ich kann nicht. Blablabla. Und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, Punkt ist, du willst nicht. Ein Problem ist, das ist nicht intellektuell, sondern das Problem ist, du willst dein eigenes Ding drehen. Deine eigene Religion schnitzen. Und das hat ihm nicht gefallen. Und jetzt ist er verärgert auf mich. Sauer auf mich. Ich denke, das ist der Hauptgrund, warum Menschen Gott ablehnen, weil sie ihr eigenes Ding drehen wollen. Das ist, was wir hier sehen im Kolosserbrief, diese Irrlehre. Die Menschen schnitzen ihre eigene Religion. Und Satan freut sich drüber, Satan hilft dabei. Worum es bei diesen ganzen New Age Religionen geht, mit diesem ganzen esoterischen Zeug oder Hexerei oder was immer es ist. Es geht, ich glaube, dass die Leute alle Erfahrungen machen, geistliche. Ich glaube, dass sie Kraft empfangen. Die Frage ist, von wem? Sie wollen geistliche Erfahrungen, sie wollen Kraft, aber ohne Verantwortung vor irgendwem. Ich will die Kraft, aber ich will mein eigener Gott sein, um mein eigenes Ding zu drehen. Und Satan sagt, okay, du willst Kraft? Ja, und da hast du sie. Willst du eine geistliche Erfahrung? Okay, kein Problem. Es ist wichtig, dass wir die richtige geistliche Erfahrung haben. Paulus dankt für drei Dinge. Drei Dinge, glaube ich, die einen reifen Christen ausmachen oder auch eine reife christliche Gemeinde ausmachen. Und die auf diese drei Dinge ausgerichtet sind. Vers 4 sagt, wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, da wir von eurem Glauben in Christus Jesus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Sie hatten Glaube. Es ist die Art und Weise, wie wir mit Jesus, mit Gott in Verbindung stehen, durch Glauben. Verdrehen das manchmal, wir glauben durch Werke, ich muss das und das tun, damit Gott mich hört, dass er mein Gebet hört, ich muss mich zu ihm hinarbeiten und wenn ich meine stille Zeit mal nicht getan habe, dann muss ich erst wieder drei Tage brav sein, bis ich zu Gott kommen kann. Wir stehen durch Glauben in Verbindung mit Jesus, in Verbindung mit Gott. Gemeinde, durch erfahren wir Gemeinschaft mit ihm, empfangen wir von ihm, durch Glauben. Die Gemeinde hatte das und der Paulus dankt dafür. Das Zweite, was sie hatten Liebe. Und wirklich, Liebe ist eine Frucht von Glauben, eine Frucht von Beziehung mit Jesus. Das ist ganz natürlich, wir genießen seine Beziehung, seine Gegenwart in unserem Leben, seine Liebe für uns. Ein ganz natürliches, die Frucht des Geistes aus unserem Leben ist Liebe. Liebe zu allen Heiligen. Und in Vers 5 wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Von ihr habt ihr vorher schon gehört im Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt und wächst, wie auch unter euch von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Warum hatten sie Glauben, warum hatten sie Liebe, Jesus geliebt und die Mitmenschen? Er sagt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Und von der habt ihr gehört in dem Evangelium, der ihr gehört habt und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Das Evangelium, dass Gott Mensch geworden ist für uns in Jesus und dass er dieses vollkommene Leben für uns gelebt hat, was wir nicht leben konnten. Dass er letztendlich ans Kreuz gegangen ist für uns und unsere Sünden dort ans Kreuz getragen hat. Und den Preis für unsere Sünden bezahlt hat, unsere Schuld beglichen hat. Wenn wir das für uns persönlich annehmen, dann können wir Vergebung haben. Ist unsere Schuld weg. Und dieses perfekte, heilige Leben von Jesus wird uns zugerechnet. Wir können in Beziehung mit Gott leben, seine Gemeinschaft genießen und wir haben eine Hoffnung, wir wissen, wir werden die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit verbringen, im Himmel mit ihm. Wow, das ist Gnade. Das ist Wahrheit. Er sagt ja einige Dinge über das Evangelium. Er sagt, dass es wahr ist, das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Dass es für alle Menschen ist, in der ganzen Welt bringt es Frucht. Und er sagt, ihr habt es gelernt von Epaphras. Das Evangelium wird durch Menschen weitergegeben. Es ist ein Vorrecht, dass wir mit Gott zusammenarbeiten dürfen und diese gute Nachricht weitertragen dürfen. Wir haben diese Hoffnung. Ich komme in den Himmel. Ewige Gemeinschaft mit Gott, in seiner Herrlichkeit. Und Hoffnung in der Bibel ist nicht irgendwas so, naja, ich hoffe, dass nächste Woche das Wetter schön ist. Das ist nicht Hoffnung im biblischen Sinn. Sondern Hoffnung im biblischen Sinn ist eine sichere Erwartung von etwas, wovon wir wissen, dass es sicher kommen wird. Und wir warten mit Freude drauf, weil wir Gottes Verheißung darauf haben. Und ich sehe diese Gnade, ich sehe diese herrliche Zukunft mit Jesus, man seine Liebe, die er für mich hat. Ich liebe Jesus und es bringt Frucht in meinem Leben und es wächst immer mehr diese Beziehung mit ihm, dieser Gnade heraus. Das ist das Umfeld, wo wir geistlich wachsen können. Gnade, nicht Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit engt uns ein. Gesetzlichkeit macht uns kritisch. Verstümmelt uns. Gnade. Das ist der Boden, wo wir geistlich wachsen. Wenn wir wirklich verstehen, Mann, Jesus hat den Preis für mich bezahlt, ich habe Vergebung, ich kann in Beziehung mit ihm leben. Und obwohl ich so ein Sünder bin, ich kann immer wieder zu ihm kommen. Und er liebt mich leidenschaftlich und er nimmt mich an. Und ich sehe diese Liebe, ich erfahre diese Liebe in dieser Beziehung mit ihm, durch Gnade wegen dem, was er getan hat. Und ich liebe ihn, weil er mich zuerst geliebt hat, sagt die Bibel. Und ich reagiere drauf und es wächst in meinem Herzen und es bringt Frucht in meinem Leben. Und das Nächste, was passiert, Gott verändert mich. Einfach, weil ich mit Jesus rumhänge. Weil ich mich nicht mehr zu ihm hinarbeiten muss, sondern einfach zu ihm laufen kann, zu seinem Thron der Gnade und Hilfe erfahren kann. Gerade in den Zeiten, wo ich es am meisten brauche und seine Kraft in meinem Leben erlebe. Und er fängt an, mich zu verändern und plötzlich fange ich an, andere Menschen zu lieben. Und es wächst aus mir heraus und es bringt Frucht. Es fragt die Liebe zu den Geschwistern an. Das ist der Grund, es sagt, die Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmel aufbewahrt ist. Sagt man, Jesus ist so gut zu mir, er liebt mich, er hat so ein Reichtum für mich. Ich reagiere auf diese Liebe und werde zu einem liebevolleren Menschen. Das ist Gottes Frucht in meinem Leben. Und ich weiß, ich werde die Ewigkeit mit der Person, mit dem Bruder, mit der Schwester verbringen, mit der ich dieses Problem habe. Also ist es besser, ich vertrage mich gleich hier mit ihr. Wir sind auf dem Weg in den Himmel. Ist die richtige Ausrichtung, wenn wir gesund, reif sein wollen, wachsen wollen, Frucht bringen wollen, diese drei Dinge. Glaube, auf Jesus ausgerichtet. Liebe, für die Geschwister, auf die anderen ausgerichtet und Hoffnung. Immer im Blickpunkt, wir sind auf dem Weg nach Hause, Leute. Wir sind auf dem Weg in den Himmel, in seine Herrlichkeit. 1. Korinther 3 sagt uns, diese drei Dinge bleiben. Glaube, Hoffnung und Liebe. Die fassen das christliche Leben gut zusammen. Das christliche Leben ist so einfach. Glaube, Vertrauen auf Jesus, im Vertrauen mit ihm leben. Gemeinschaft mit ihm, Liebe, Philipperbrief, den anderen höher achten als mich selbst, auf die anderen schauen und Hoffnung, aufschauen. Nicht auf mich schauen, nicht auf die Umstände, nicht auf die anderen, auf negative Dinge, sondern auf Jesus schauen, darauf ausgerichtet, anderen zu dienen und auf die Hoffnung schauen, aufschauen, die für mich im Himmel bereit liegt. Wenn wir so leben, werden wir nicht deprimiert sein. Und wir alle haben Phasen, wo das gehört zum Leben dazu. Aber ich glaube, das ist wirklich die Antwort. Wenn wir so ausgerichtet leben, wenn wir ein erfülltes und glückliches Leben erleben können. Wir für Jesus leben und für andere und wissen, man, ich bin am Weg nach Hause und ich werde bald da sein. Ich bin nur Durchreisender hier. Das macht die Dinge einfacher, das rückt die Dinge in die richtige Perspektive. Gerade wenn wir durch schwierige Umstände durchgehen. Bemerkt im Vers 7 noch, wie positiv der Paulus von dem Epaphras redet. Er sagt, mein geliebter Mitknecht, ein treuer Diener des Evangeliums. Es ist eine wichtige Eigenschaft, dass wir treu sind in dem, wozu Gott uns beruft. Durchhalten ist ein Vorbild für uns, der Epaphras. Und Paulus sagt, ein geliebter Mitknecht, ein treuer Diener, redet positiv über ihn. Das ist was Wichtiges für unser Leben, besonders wenn wir über jemanden reden, der gerade nicht hier ist. Wie wir über jemand anderen reden, zu dem wird die Person in einem gewissen Sinn. Wenn ihr nach Hause geht und schlecht über mich redet, zu irgendwem anderen, und er trifft mich das nächste Mal, wird er mit diesem Filter, mit diesen Gläsern mich betrachten. Und da wird schon eine Mauer da sein. Und ich werbe in seinem gewissen Sinn zu dem, was ihr über mich erzählt. Auf der anderen Seite, wenn ihr wieder Paulus positiv redet und sagt, Mann, der den Mist darüber hinwegschaut in meinem Leben und sagt, Mann, der liebt den Herrn, und er sagt über den Epaphras, ein geliebter Mitknecht, ein treuer Diener, ah Mann, was denkt ihr, die haben nächstes Mal den Epaphras getroffen, haben sie gedacht, ah, schön, dass ich dich kennenzulernen, ich habe so viel Gutes über dich gehört. Es ist wichtig, wie wir über andere Menschen reden, dass wir nur Positives reden, besonders wenn sie nicht dabei sind. Wenn wir Probleme mit ihnen haben, müssen wir das persönlich mit ihnen durchsprechen. Tratsch ist Sünde, Tratsch ist Zerstörer, ist schlechte Nachrede. Aber positive Nachrede ist ein Segen. Das baut Einheit, das baut Liebe. Die Leute sehen uns so, wie wir von den anderen dargestellt sind. Es fängt an zu beten im Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Paulus betet auch, wenn es gut geht. Er sagt, Mann, ihr habt Glaube, Hoffnung, Liebe. Wir beten oft nur, wenn die Dinge schlecht gehen. Sagen wir, oh, ja. Wir können immer beten. Er sagt, deshalb hören auch wir nicht auf zu beten. Hat wahrscheinlich mit dem Timotheus oder mit dem Epaphras, mit dem Onesimus gemeinsam gebetet. So einen kleinen Gebetskreis im Gefängnis. Und die beiden Soldaten, in denen er gefesselt war. Es ist Kraft, wenn wir gemeinsam beten. Ich möchte euch ermutigen. Wir haben uns die ganze Konferenz letzte Woche dazu ermutigt, wirklich zu beten. Es ist Kraft, wenn wir gemeinsam beten. In der Gemeinde, in der Familie, ihr Ehepaare. Es ist wichtig, dass ihr gemeinsam Zeit im Gebet verbringt, dass da Zeit dafür da ist. Da kommt Kraft, da kommt auch Einheit. Ja. Wir hören nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Ausdauerndes Gebet, das ist auch wichtig. Sagt, wir hören nicht auf, für euch zu beten. Manchmal, glaube ich, geben wir auf, gerade einen Schritt, bevor wir am Ziel sind, und werfen das Handtuch. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendein auch bekannter Mann Gottes, seine Phrase war, hat immer gesagt, es ist immer zu früh, um aufzugeben. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Ausdauerndes Gebet. Wirklich. Bis wir das haben, warum wir bitten. Oder bis Gott uns den Frieden schenkt und sagt, das ist nicht das, was ich für dich habe. Aber durchhalten. Das ist das, wo ich noch so viel wachsen muss. Tendieren so zu diesen Instant-Gebeten. Oh Herr, segne es und so. Passt. Und wenn es der Herr nicht tut, dann okay. Wirklich dieses Ringen, dieses Kämpfen im Gebet, und das ist Arbeit. Deswegen ist es so schwer. Es ist gegen unser Fleisch. Es ist wichtig, ich will wachsen da drin. Ich finde es auch immer wieder interessant, wofür der Paulus betet. Betet so anders, als wir beten. Wir beten so für diese Äußerlichkeiten. Herr, gib mir das, gib mir das, gib ihm das. Heile so und so. Führe das, mach bla bla. Paulus spricht nicht mal über diese äußerlichen Dinge. Und es ist okay, Jesus hat gesagt, wir dürfen um unser tägliches Brot bitten. Aber seht, wofür der Paulus hier betet. Betet für zwei Dinge im Wesentlichen. Er sagt, er betet, dass sie Gottes Willen erkennen, und er betet, dass sie würdig wandeln, würdig leben. Vers 9 sagt, deshalb hören wir nicht auch von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Mit der Kenntnis von seinem Willen. Wie können wir Gottes Willen kennenlernen? Das ist ein ganzes Buch geschrieben. Durch sein Wort. Er sagt uns, was er von uns will. Ich lese sein Wort und ich lese in den Evangelien und gerade dort lerne ich Jesus immer besser kennen. Und je mehr ich Jesus kenne, ich bin davon überzeugt, je mehr werde ich seinen Willen kennen. Je mehr ich ihn erfahre, je mehr ich wirklich ihn sehe, wie er wirklich ist. Ich will wissen, okay, Jesus, das passt zu dir oder das passt nicht zu dir. Wir können seinen Willen kennen. Wir sind gesegnet, wir sind reich, dass wir dieses Buch haben. Es sind wahrscheinlich hunderttausende Christen gestorben, dafür, dass wir dieses Buch haben können. Weil sie Manuskripte versteckt haben und wir sind reich, wir sind beschenkt. Wir können Gott kennen. Und ich finde es klasse, das Wort, was der Paulus hier verwendet für Erkenntnis. Die Gnostiker, das heißt, wie gesagt, Erkenntnis, die waren in diesem Erkennen. Das Wort Gnosis. Paulus verwendet hier ein Wort, das heißt Epignosis. Das ist das Überdrüber-Erkennen. Gnostiker, die stehen im Dunkeln. Die stehen im Eck, wie in Österreich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sagen. Wenn es um Erkenntnis geht. Paulus sagt, es ist die überdrüber Erkenntnis. Wir können Gott erkennen, seinen Willen. Und er sagt, in aller Weisheit und geistigem Verständnis. Gottes Wahrheit kann nicht nur intellektuell verstanden werden. Wenn wir Bibel lesen. Wir müssen immer beten um geistiges Verständnis. Heiliger Geist, führ du mich. Zeig du mir, was Gott wirklich sagen will. Wir können Gott nicht, Gottes Wort nicht aus eigener Kraft, Gottes Willen nicht aus uns selbst verstehen, intellektuell. Oder weil wir auf irgendeine, weiß nicht, Bibelschule gehen oder theologische Ausbildung machen. Man sagt auch in geistigem Verständnis und mit Weisheit. Weisheit ist praktisches Wissen, wie wir diese Erkenntnis von Gottes Willen, wie wir das praktisch umsetzen können. Und das ist wichtig, das gehört zusammen. Wir sehen das jetzt gleich im Vers 9, ja, wo es weitergeht. Vers 10. Sie erfüllt werden in aller Weisheit und geistigem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln. Es geht nicht nur um Wissen, es geht um Leben. Paulus sagt, ich bete, dass ihr seinen Willen versteht, sodass ihr richtig leben könnt. Nicht um der Erkenntnis selbst willen, dass wir stolze Leute werden, mit dem ganzen geistigen Wissen, was wir haben. Es geht um unser Leben. Wirklich unser Bibelwissen, was wir nicht umsetzen, ist umsonst. D.L. Moody hat mal gesagt, dass jede Bibel in Schullieder gebunden werden sollte. Damit wir uns daran erinnern, dass das was mit unserem Wandel zu tun hat. Mit unserem praktischen Leben. Dass es ausgelebt werden will. Christentum ist Leben, nicht Kopfwissen. Sagt, um den Herrn würdig zu wandeln. Erkenntnis, um den Herrn würdig zu wandeln, in allem Wohlgefallen. Wir wollen seinen Willen kennen, sodass wir ihn ehren können. Das ist der Grund unseres Lebens. Deswegen sind wir hier, um Gott zu verherrlichen. Das ist einer der, natürlich Gemeinschaft mit ihm zu haben, ihn zu genießen. Und das ist der tiefste Zweck in unserem Leben, ist Gott zu verherrlichen. Ihm zu ehren. Sagt, dem Herrn würdig zu wandeln, in allem Wohlgefallen, fruchtbringend. In jedem guten Werk und wachsen durch die Erkenntnis Gottes. Ein fruchtbares Leben, ein wachsendes, eine wachsende, eine reife Beziehung. Reifende Beziehung. Ich lerne Gottes Willen kennen in seinem Wort. Ich bete, Heiliger Geist, öffne, zeig du mir, wie ich das umsetzen kann. Ich setze es um in meinem Leben, lebe das Wort aus, meine Erkenntnis, die ich habe, und dadurch lerne ich ihn noch besser kennen. Diesmal nicht aus seinem Wort, sondern aus persönlicher Erfahrung. Und es wächst, es ist lebendig, es befruchtet sich gegenseitig. Das Gottes Wort und meine persönliche Erfahrung in meinem Leben mit ihm. Wir wachsen und wir reifen und Unser Wandel soll kraftvoll sein, im Vers 11. Darum betet er, gekräftigt mit aller Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit. Nein, ich mag das. Wir brauchen Gottes Kraft in unserem Leben. Ich kann nicht aus eigener Kraft ein Leben leben, was Gott ehrt. Das ist unmöglich. Und ich glaube wirklich, die Menschen, die sollten diese übernatürliche Komponente in unserem Leben sehen. Übernatürliche Kraft in unserem Leben. Übernatürliche innere Stärke. Ich mag das hier. Sag, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Ich meine, wie stark ist Gott? Allmächtig. Man ist ziemlich stark. Der Arnold Schwarzenegger ist ein Milchbub dagegen. Gekräftigt nach der Macht seiner Herrlichkeit. Sein Geist wohnt in uns. Im Epheserbrief hat der Paulus gesagt, dass Gott in uns wirkt mit derselben Kraft, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ich meine, Gott selbst wohnt in uns mit seiner Kraft. Philipper Brief sagt der Paulus, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Aber wozu brauchen wir seine Kraft? Im Philipper Brief, so schreibt er hier weiter. In Vers 11, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut. Oh. Wir haben manchmal eine andere Vorstellung. Denken an Kraft. Sagen Gott, ich brauche deine Kraft, deine Stärke, um Leute umzuhauen. Und wenn ich ihnen die Hand auflege, guten Morgen, wenn ich ihnen die Hand auflege, dann fallen sie um. Und die spektakulären Wunder und Energie, die aus meinen Fingern rausfließt, das ist Gottes Kraft. Oh, Halleluja, Gott. Ich habe 10 Leute umgehauen. Preis dem Herrn. Machtvoller Dienst. Und ich glaube absolut, dass Gott heilt, dass Gott Wunder vollbringen will, dass Gott große Dinge tut. Kein Problem, dass Gott Tote auferweckt und er kann uns dazu gebrauchen. Aber was er uns hier sagt, er sagt, gekräftigt mit aller Kraft zu allem Ausharren und zu aller Langmut. Ausharren, in schwierigen Umständen auszuhalten, durchzuhalten. Langmut, das hat mehr mit Personen zu tun, Geduld mit schwierigen Personen, die uns auf den Keks gehen. Auszuharren mit ihnen, ihnen zu dienen, sie zu ertragen. Dafür braucht man Gottes Kraft. Gottes Kraft, um Geduld zu haben, schwierige Umstände zu ertragen, schwierige Menschen zu ertragen. Ich kann das nicht aus eigener Kraft. Und für mich ist das fast ein größeres Wunder, innere Stärke. Wir treffen manchmal so Menschen, die das wirklich ausstrahlen. Die lange mit Jesus gegangen sind und du spürst, man, da ist eine innere Kraft da. Menschen, die durch Leiden durchgegangen sind, durch schwierige Dinge. Da ist eine Qualität da, da ist eine innere Stärke da. Das ist eine wunderbare Sache. Dafür betet der Paulus. Das ist, was ich mir für mein Leben wünsche. Innere Stärke. Und Gott verheißt uns, dass er mit uns sein wird. Kräftig mit der Kraft, nach der Macht seiner Herrlichkeit zu allem Ausharren und aller Langmut. Dann geht es weiter mit Freuden. Hey, wenn irgendwer ein freudiges Leben hat, dann wer, wenn nicht wir, die wir Jesus kennen. Und die wir mit ihm auch durch diese Täler durchgehen können. Es ist eine Freude, mit Gott zu leben und für ihn zu leben. Mit Freuden und dem Vater Dank sagen, dankbar. So sollen wir leben. Vater Dank sagen, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Und wir können dankbar sein, Gott. Wenn er nichts anderes getan hätte und nichts anderes tun würde. Und er überhäuft uns mit Segnungen, wenn wir genau hinschauen. Dass wir hier sein dürfen, dass wir einander kennen dürfen. Gottes Wort studieren dürfen, frei sein dürfen. Man, Wir haben was zum Anziehen. Meistens von uns sind hergefahren. So der Andreas, der ist unser Sportler heute. Gott ist gut zu uns. Aber am meisten sind wir gesegnet, dass er uns errettet hat, dass er uns fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns fähig gemacht. Wir brauchen diesen ganzen Gnosis und Höherentwicklung, der Lichtfunke, der auf dem Weg nach Hause ist. Wir brauchen den ganzen Schrott nicht. Vater hat uns fähig gemacht zum Erbe der Heiligen im Licht. Wie hat er das gemacht? Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wir sind gerettet. Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Wie gut Gott zu uns ist. Und wir waren alle dabei, unser Leben zu zerstören. Wir sind mitgeschwommen in diesem Fluss der Welt, der wirklich von Satan gelenkt ist. Leute sagen manchmal, oh, ich brauche Gott nicht, ich bin frei. Wirklich. Wir sind gebunden von dämonischen Mächten, von Satan, der wirklich das Leben zerstört. Und er hat uns versetzt aus diesem Reich der Finsternis. Wir haben uns bekehrt ins Reich des Lichts. Gemeinschaft mit dem Himmel. Ich finde das so wunderbar am Christentum, so wunderbar an Jesus. Das ewige Leben beginnt hier und jetzt. Ich muss nicht erst 100-mal wiedergeboren werden, mich hocharbeiten. Ah, Jesus, ich bin ein Sünder, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Von der Finsternis ins Licht. Und dann kommt diese wachsende, reifende Beziehung. Ist wunderbar, erlöst zu sein, wunderbar Gott zu kennen. Vers 14, in ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Erlösung ist eine Person. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ha, wieso das? Ich habe gedacht, es gibt viele Wege zu Gott. Wer sonst noch hat deine Sünden getragen? Wer sonst hat dafür bezahlt? Das ist der Punkt. Punkt, was wir alle Religiösen, alle Sektierer, alle New Ages, alle Yogis, alle Esoteriker fragen können, was machst du mit deiner Sünde? Das ist der Punkt. Das ist das, was dich von Gott trennt. Das ist nicht der Lichtfunken und Erkenntnis. Du kannst der gescheiteste Mensch der Welt sein und genauso tot wie alle anderen. Ohne Jesus. Sünde trennt uns von Gott. Das ist die Frage, die ich immer stelle. Was machst du mit deinen Sünden? Ich meine, wenn ich anfangen würde, jetzt perfekt zu leben, ich hätte noch immer den ganzen Mist, den ich in der Vergangenheit gebaut habe. Was wird das nützen? Ich kann das nicht abarbeiten. Aber Jesus hat unsere Sünden getragen. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Wunderbar, er ist unser Erlöser. Nächste Woche werden wir und den Erlöser genauer ansehen. Ja. Paulus hat gedankt für die Kolosser, er hat gebetet für sie, freut sich, dass sie gerettet sind durch Jesus. Nächste Woche wird er uns den Erretter zeigen. Unser Haupt, unser Jesus. Wir werden sein Passfoto sehen. In unserem Haupt Jesus. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, wir wollen dir für dich danken. Das größte Geschenk, was du uns je gemacht hast. Die Erlösung vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Ist uns freigemacht, Jesus. Du bist die Wahrheit, du bist der Weg. Und die Wahrheit, die wird uns frei machen. Wir danken dir dafür, Herr, dass wir jetzt in Beziehung mit dir leben dürfen, dass wir jetzt zum Vater laufen dürfen und ihn genießen dürfen, für dich leben dürfen, mit dir, gekräftigt durch dich, mit Freude, mit Kraft, mit Liebe, mit Ausdauer. Wir schaffen das alles nicht aus eigener Kraft. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass diese Beziehung mit dir uns zur Verfügung steht. Dass wir fähig sind. Vater uns fähig gemacht hat. Jesus, du uns fähig gemacht hast, durch dein Werk am Kreuz Beziehung zu haben mit dir. Weil Gott, wir sind Unfähige. Wir sind Lahme, wir sind Tote, aber du hast uns auferweckt. Und Gott, ich möchte bitten, dass wir wachsen. Ich bitte dich ja, vielleicht sind welche hier, die wir an irgendwie so eine Schwelle gestoßen sind, an eine Decke in unserem geistigen Wachstum. Ich bitte dich, Vater, zeigt uns durch den Heiligen Geist, wie wir drüber hinweggehen können, den nächsten Wachstumsschub in unserem Leben. Ich danke dir, dass du immer treu bist, wenn wir dich fragen, treu uns zu führen. Ich bitte dich, mach uns zu Menschen, die voll sind von Glauben und von Liebe und voll Hoffnung, und dass es aus unserem Leben überfließt. Ich weiß, du hast noch so viel mehr für uns, Jesus. So viel, was wir noch nicht erfahren haben. Und darum möchte ich bitten, wenn wir jetzt diesen Kolosserbrief studieren, mehr auf dich schauen, Jesus, unser Zentrum, unser Mittelpunkt, unser Held, unser Erlöser, unser Geliebter. Herr, veränder du uns und mach uns zu reiferen, stärkeren, beständigeren, ausdauernden Christen. Durch dein Wort und durch deinen Heiligen Geist, der in unserem Leben wirkt. Danken wir, dass du da bist, und wir beten dich an. Als den, der du bist, als den Größten, als den Höchsten, den Besten, den Liebevollsten, den allmächtigen Schöpfer und als unseren Erlöser. In Jesu Namen. Amen.